Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Wenn wir über Geschichte sprechen, gibt es viele Themen, über die man reden kann. Es gibt Architekturgeschichte, Kriegsgeschichte, Kunst- und Musikgeschichte und Sportgeschichte. Und um genau die geht es in unserer heutigen Folge. Miguel, welche Sportgeschichte wurde denn bei uns geschrieben?
Ja, wir reden von einem besonderen Ereignis, durch das Trier damals deutschlandweit bekannt geworden ist. Trier und die Trierer sozusagen, streng genommen ein Fußballverein aus Trier, Eintracht Trier. Denn die haben damals in einem Pokalwettbewerb zwei damals ganz berühmte und auch heute noch berühmte Vereine aus diesem Pokal rausgeworfen, nämlich Schalke 04 und Borussia Dortmund. Keine kleinen Vereine, sondern wirklich Top-Mannschaften, hatten ein Jahr zuvor internationale Wettbewerbe gewonnen. Ja, und der Mann, der damals die Tore geschossen hat, gegen Schalke und auch eines gegen Dortmund, das ist unser heutiger Gast, Rudi Tömmes, damals aktiver Spieler bei Eintracht Trier, später dann Trainer an verschiedenen Stationen, auch heute noch aktiv. Und mit bei uns im Studio ist auch unser Kollege, der weitaus mehr Expertise hat mit Sicherheit als ich im Bereich Fußball, unser Sportredakteur Andreas Ahrens.
Hallo.
Vielen Dank, dass ihr beide hier seid.
Gerne. Sehr gerne, hallo.
Ja, Rudi, was ist denn damals passiert in der Saison 1997-98 mit dir und der Eintracht Trier?
Da ist sehr, sehr viel passiert. Also die Spiele waren einfach unglaublich, auch was in der Region da für eine Euphorie war, gerade gegen Schalke und Dortmund, was da auf dem Platz los war, was danach los war, das war einfach unfassbar.
Und das war damals ein Pokalwettbewerb für Nichtfußballer, der DFB-Pokal, Deutscher Fußballbund, Pokal, auch ein traditionsreicher Pokal. Wie ist es damals denn dazu gekommen, zu diesen Spielen?
Naja, die Eintracht hat sich als reiner Pokalsieger qualifiziert. Da sind wir ja auch voller Hoffnung, dass das jetzt am 23. Mai wieder geschieht, im Endspiel Dahorn gegen TuS Koblenz.
Und die waren damals aber nicht in der Bundesliga, also in der höchsten Liga, Eintracht Trier, sondern die waren weit unten, ne?
Die waren nicht weit unten, das war damals drittklassig in der Regionalliga. Das hat ja damals einen anderen Zuschnitt gehabt als heute. Es war keine bundesweite dritte Liga, sondern regional aufgeteilte Liga. Damals habt ihr gespielt gegen Vereine hier aus dem Südwesten und aus dem Westen. Das war eine starke Liga, muss man sagen, die mindestens das Niveau hatte, glaube ich, wie heute die dritte Liga. Und man muss sagen, es waren ja nicht nur die Spiele dann gegen Schalke und Dortmund, sondern für die erste Runde wurde die Spielvereinigung unter Haching zugelost. Und ich glaube, Rudi, das war so ein bisschen die Initialzündung. Dann hat man gesehen, was man leisten kann. Unter Haching war damals ja auch keine kleine Mannschaft, kein kleiner Verein. Und das hatte ich, glaube ich, enorm viel Selbstvertrauen gegeben an einem Samstagnachmittag, wo es glühend heiß war, glaube ich, ne, gegen Unterhaching.
Ja, das stimmt. Kann ich mich gut daran erinnern. Aber ich habe das Spiel noch im Schatten gesessen. Also ich habe dann auf der Bank gesessen. Ich durfte einfach an damit spielen. Zweitligist damals schon, eine starke Mannschaft. Aber wie gesagt, wir hatten da schon im ersten Spiel auch schon einen Lauf, auch wie wir das Spiel bestimmt haben. Die Tore, 3-1 haben wir gewonnen. Also Werner Heinzen war schon auf ein super Freistoßtor geschossen. Also da ging es schon los, da war schon die erste Überraschung perfekt.
Und nächster Gegner war dann Schalke 04. Damals ein Bundesligist, den hast du dann quasi aus dem Pokal rausgeschossen mit deinem Tor.
Den habe ich nicht aus dem Pokal rausgeschossen, den haben wir rausgeschossen. Ne? Weil ich habe zwar das Tor geschossen, aber die Leistung von der Mannschaft war einfach wieder unglaublich. Und haben uns da wieder in Euphorie reingespielt. Die Zuschauer draußen, die haben getobt, jede Aktion haben sie beklatscht. Und da sind wir natürlich, muss man sagen, auch verdient weitergekommen.
Und dann war als nächster Gegner, stand da auf einmal Borussia Dortmund hier im Moselstadion in Trier. Borussia Dortmund, die hatten sogar noch einen weitaus prestigeträchtigeren Wettbewerb ein Jahr zuvor gewonnen, nämlich die Champions League, die auch heute wieder in aller Munde ist. Das ist, wenn man so sagen will, für Nichtfußballer die allerhöchste Spielklasse sozusagen für Vereine.
Genau, und Weltpokalsieger waren sie ja damals. Und wenn man mal einen Lauf hat, Rudi, dann hat man einen Lauf, dann habt ihr Dortmund auch ausgeschaltet. Und ich kann mich erinnern, das Moselstadion fasste ja damals weitaus mehr Zuschauer als heute mit Zusatztribünen etc. Und ihr musstet ja sehr früh spielen, weil es ja damals kein Flutlicht gab. Ne?
Das stimmt. Und die Volksfreundtribüne, kann man ja auch mal erwähnen, und 4000, die gesponsert worden ist damals. Ja, da haben wir nochmal, wie gesagt, einen rausgehauen. Ne? Aber für mich war das ja klar, also wenn Schalke 04 als Schalke-Fan aus dem Pokal schießt, dann muss Dortmund natürlich auch dran glauben. Und die Jungs haben mich dabei gut unterstützt oder wir haben gutes Spiel gemacht und deswegen war da die Sensation auch wieder da.
Das Spiel ging damals 2-1 aus für Eintracht Trier. Du hast eines der beiden Tore geschossen, das erste Tor. Legendär sozusagen, da kommen wir auch gleich drauf zurück. Und danach ging es ja dann noch weiter. Ihr wart ja dann im Viertelfinale und seid gegen Waldhofen Mannheim angetreten. Auch ein nicht gerade kleiner Club.
Waldhof war auch Zweitligist damals. Das war für uns auch das schwierigste Spiel. Also da haben wir uns sehr schwer getan. Also nicht, weil jetzt Waldhof Mannheim so nicht der große Name da war, sondern die haben uns halt ein bisschen ernster genommen wie die Kandidaten davor. Aber trotzdem haben wir das Spiel 1-0 gewonnen.
Das war ein bitter, kalter, aber sonniger Dienstag oder Mittwoch Nachmittag. Musstet auch früh spielen wegen des damals noch fehlenden Flutlichts. Das ist ja dann später installiert worden. Und es war knüppelhart gefroren, glaube ich. Das war unfassbar kalt. Und aber gut, umso wärmer wurde es dann natürlich nachher bei der Siegesfeier. Ja, und dann kam Duisburg. Ja, man hat sich vielleicht auch Bayern erhofft oder irgendwie sowas. Kam Duisburg. Ich weiß nicht, war die Enttäuschung damals ein bisschen da, dass es nur Duisburg war? Oder hat man eher die Chance gesehen, das schaffen zu können ins Finale?
Also wir haben eher die Chance gesehen, dass wir es schaffen können. Ja. Und wir waren ja, wie gesagt, bei dem Spiel, wie jeder weiß, waren wir kurz davor. Ja. Aber Bayern hat ja dann im Endspiel gewartet. Also dafür war die egal. Wir wollten auf jeden Fall weiterkommen.
Also damals 1997, 98, Eintracht Trier in aller Munde. Die Zeitungen haben über euch berichtet, du warst eine Berühmtheit, du und deine Mitspieler. Damals auch in Trier, wenn man den Namen heute erwähnt in Trier und die Spiele von damals. Ganz viele Leute hier in Trier sagen immer wieder so, ja damals. Aber für so Nicht-Fußballer wie mich, wo kommt denn die Faszination für diesen Sport her? Ich meine, das ist ja ein Sport, bei dem es nicht zimperlich zugeht, bei dem manchmal 90 Minuten lang auch nicht wirklich viel passiert. Und andere Sportarten wirken dann manchmal so aktiver, hektischer, vielleicht auch intimer, weil es in der Halle passiert. Wo kommt für euch die Faszination dieses Sports her?
Ja, Fußball ist ein Spiel, was eigentlich durch relativ einfache Regeln dominiert wird. Das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Was jetzt in den vergangenen Jahren geschehen ist, es tut dem Fußball nicht unbedingt gut. Wir haben jetzt zur nächsten Saison haben wir wieder neue Regeln, mit was das Zeitspiel unterbinden soll und so weiter. Fußball ist natürlich auch eine Sportart der Massen. Es ist keine Hallensportart. Du kannst und am Parkplatz kannst du Fußball spielen im Prinzip. Früher haben wir am Schulhof gespielt. Da haben wir mit leeren Getränkepäckchen gespielt, haben die Jacken dahin gelegt. Und das kannst du halt bei anderen Sportarten, wo du vielleicht Eis brauchst, wo du dieses brauchst, jenes brauchst, besondere Bälle brauchst, beim Curling brauchst du noch einen Besen und so weiter. Das geht halt beim Fußball viel, viel einfacher. Und ja, wenn du in so ein Stadion reinkommst, ich als Kaiserslautern-Fan, du kommst da in die Westkurve rein und dann ist dieses Spielfeld da unten, da läuft ein kalter Schauer über den Rücken. Das muss man echt ganz klar sagen. Und der Fußball hat halt auch, da kann ein Spiel 3-0 stehen, das geht nachher 3-4 aus. Das ist so spannend und jeder kann im Prinzip auch irgendwo mitreden. Das muss man sagen. Wir haben in Deutschland haben wir auch knapp 80 Millionen Bundestrainer und es wird natürlich auch überall gezeigt und das macht den Fußball halt so aus. Es ist ein Massensport, zumindest hier in Europa.
Und bei dir, Rudi?
Also Andreas hat schon fast alles gesagt. Ich fand das auch faszinierend. Schon damals mit Cola-Dosen konntest du Fußball spielen. Das hat schon Spaß gemacht. Das konnten die Basketballer nicht, die Handballer nicht. Aber wir haben da mit Dosen, mit Tennisbällen haben wir auch Fußball gespielt. Auf eine Bank, da war immer das Tor. Oder auch wir haben oft in der Schule auch das Basketballfeld genutzt, weil da immer die Körbe waren. Da war unten das Tor, die Stangen. Und das ist einfach eine Faszination, auch das ich sag mal, die Gemeinsamkeit so zu feiern, egal wer da ist, welche Nationalität, alles, das ist einfach wunderschön, wenn man sich verabredet, geht ins Stadion und sagt, oh, wir treffen uns im Stadion und dann geht's los, sind die anderen Jungs schon da, die sind schon am Anheizen, dann geht man da mit rein und da kommt die Mannschaft und spielst du vielleicht noch erfolgreich Fußball oder gewinnst das Spiel noch und dann danach das Gemeinsame mit der Mannschaft, mit den Jungs, also das ist schon eine Faszination. Also.
Jetzt ist Fußball natürlich auch kein neues Phänomen, Fußball gibt's schon richtig, richtig lange. Wie hat das Ganze überhaupt angefangen?
Ja, ich habe mich natürlich mal schlau gemacht. Tatsächlich gibt es Fußball sehr lange schon. Lange vor der Erfindung des modernen Fußballs. Ich habe nachgeschaut, schon die Chinesen haben ein Spiel gehabt, was so ähnlich war. Das nannte sich Zu Kü, war ein Ball aus Federn oder ein Stoff und das Tor war nur 40 Zentimeter breit. Also ein bisschen schwierig, dann Tore da zu machen, 40 Zentimeter. Dann hatten wohl die Römer auch ein Spiel mit dem Ball. Ob der jetzt mit dem Fuß geschossen wurde, schwierig zu sagen. Wohl offenbar wohl eine Mischung aus Rugby und Handball, nannte sich Harpaston. Ich las in Lexikon, ein körperbetonter Zweikampf. Also ich will gar nicht wissen, wie diese Spiele damals ausgegangen sind. Und in Mittelamerika, also in Mexiko, da gab es das Ulama oder Pelota, wie wir das heute auch kennen. Das war so ein Spiel, da musste man einen Gummiball, der so ziemlich gesprungen ist und richtig schwer war, den musste man durch einen Ring durchwerfen und man durfte diesen Ball nicht mit Hand und nicht mit Fuß spielen, sondern nur mit der Hüfte, mit den Ellbogen oder mit den Knien. Rudi, hättest du das auch geschafft?
Ich habe es nie versucht, aber hört sich sehr interessant an.
Ich habe auch gelesen, anschließend wurde dann unter Umständen der Verlierer auch geopfert, also den Göttern.
Oh, dann besser nicht.
Weiß ich nicht heute.
Dann lieber in unserer Zeit heute, ne?
Genau, da wird man dann nur in der Öffentlichkeit geopfert sozusagen oder der Trainer besser gesagt. Ja, und dann sind wir dann tatsächlich dann im Mutterland des Fußballs England, wo offenbar schon seit Jahrhunderten eine etwas schräge Version gespielt wird, nennt sich da Shrovetide-Fußball. Im Prinzip ganze Dörfer spielen gegeneinander und im Prinzip wird draufgehauen und irgendwie kommt der Ball irgendwie dann mal halt am Ziel an. Gibt es ja auch heute noch. Ich habe mir das mal angeschaut. Also im Fernsehen sieht ja eher aus wie Rugby. Also ich würde da nicht mitspielen wollen, wenn ihr mich fragt. Aber daraus hat sich dann wohl dann tatsächlich der moderne Fußball entwickelt in England im 19. Jahrhundert mit Regeln, mit Vereinen. Und dann ist das ja auch nach Deutschland übergeschwappt, wobei der am Anfang hier auch in Deutschland sehr belächelt wurde. Denn damals, das wusste ich auch nicht, war in Deutschland vor 150 Jahren, war Turnen das große Thema. Die haben alle geturnt. Und Fußball wurde da eher so ein bisschen so belächelt nach dem Motto, oh, das ist ein Sport von Studenten, das kommt aus dem Ausland.
Und Fußlümmelei hieß es damals.
Fußlümmelei, ne, sagst du genau. Ne? Ja. Aber dann hat er doch Fuß gefasst. Ich habe auch gesehen, es gab hier einen Fußballpionier, Konrad hieß er mit Nachnamen.
Braunschweig, ja.
Genau, aus Braunschweig. Der hat dann wirklich dazu auch dann Regeln verfasst und der hat dann mal um 1900, kann man im Internet nachlesen, auch gesagt, der Fußball ist angekommen in Deutschland. Der wird jetzt hier wirklich gespielt. Ja, und dann sind wir damit auch bei uns in der Region. Auch bei uns hat es dann gestartet. Ihr wisst, wie es losging mit Eintracht Trier?
Ja, es gab ja verschiedene Vorgängervereine. Das war eine wilde Fusionierei, wie das auch in vielen anderen deutschen Städten war. Und die Fußballvereine, die wir heute kennen, die haben sich ja teilweise erst nach dem Zweiten Weltkrieg so gebildet. Und Eintracht Trier, da gab es Weißmark, da gab es den FC Trier und so weiter. Auch mein Lieblingsverein FCK, der ist erst in den 20er Jahren so entstanden. Also die ganzen Vorgängervereine von der Eintracht kann ich jetzt nicht oder Rudi, hast du die gerade präsent? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne?
Also ich weiß, Eintracht Trier gab es, ne, und gab SV Trier 06 oder so.
Genau,
ne?
Deswegen ist dieser Bindestrich
die haben
wichtig.
Genau, und die haben SV Eintracht, Bindestrich zusammengekommen. Ne?
Genau, ne? Der SV Eintracht Trier 06 und der Trierer Fußballclub 1905 und daraus hat sich dann Trier 05 entwickelt. Genau. Ich habe übrigens auch bei uns mal im Archiv reingeschaut, in die alten Ausgaben des Trierischen Volksfreundes. Ich hatte eigentlich erwartet, dass wir da schon groß über den Fußball berichten, so um 1905, war aber nicht der Fall. Dann findet man aber dann doch versteckt einzelne Meldungen, unter anderem habe ich eine gefunden aus Anfang des Jahrhunderts und da heißt es dann, das Wettspiel an Ostersonntag zwischen der Köln-Kall-Germania und dem Trierer Fußballclub 1905 nahm bei herrlichem Wetter einen sehr schönen Verlauf. Dann wird das halt mehr sehr allgemein beschrieben. Dann heißt es, war Trier nicht so eingespielt, sind seine meisten Spieler auch Anfänger. So konnte man doch eine bei den Hallern, also den Kölnern, nicht vorhandene Schnelligkeit bewundern. Die einzelnen Momente zu schildern, würde zu weit führen. Genau, das würde man aber eigentlich heute in der Zeitung erfahren wollen. Und der interessante Kampf endete mit 5:3 zugunsten von Kall. Ja, das war also so eine damalige Meldung. Da muss man schon ein bisschen suchen. Man findet aber auch zum Beispiel Meldungen, wie zum Beispiel, dass in den USA angeblich Fußball verpönt sei, weil das so verletzungsrisikoreich sei. Ist das eigentlich heute auch noch der Fall?
Dass Verletzungen im Sport passieren, die passieren beim Turnen, die passieren bei jeder Sportart. Also, dass jetzt im Fußball schlimmer ist als in einer anderen Sportart, kann ich nicht sagen, kann ich auch nicht beurteilen. Aber wie gesagt, wo halt Sport betrieben wird, muss man auch mit Verletzungen rechnen.
Ist euch das auch schon mal passiert? Also eine Verletzung erlitten beim Fußballspielen?
Also ich habe viele Verletzungen beim Fußballspielen. Also ich habe Meniskus kaputt, ich habe die Achillessehne gerissen, ich habe Schlüsselbein gebrochen, ich habe dreimal die Rippen gebrochen. Also ich habe Muskelbündelriss gehabt im Oberschenkel dreimal. Also es sind schon einige Verletzungen, die man da mit sich trägt. Aber wie gesagt, heute ist die Medizin auch viel weiter. Die Spieler werden heute viel schneller, was ich auch die letzten Jahre gesehen habe oder miterleben durfte in Elversberg. Die Spieler werden viel mehr geschont, werden viel schneller rausgenommen, wenn sie eine kleine Verletzung haben. Das war damals gar nicht gegeben. Damals kannst du noch spielen, da kannst du nicht spielen. Ja, geht noch und dann ging es einfach weiter.
In den 60er, 70er Jahren, wenn du dann einen Kreuzbandriss hattest oder einen komplizierten Fußbruch, das war manchmal das Karriereende, muss man sagen. Und heute Kreuzbandriss, du kommst ja mit weit unter einem Jahr mittlerweile weg oder ja, 7, 8 Monate unter Umständen und es ist schon enorm, was sich da getan hat.
Kommen wir mal zu diesen epochalen Ereignissen 1997, 98. Rudi, du bist 1968 geboren. Du bist ja gestartet in Trier mit dem Fußballspielen beim damaligen Eisenbahntouren- und Sportverein Trier, ist das korrekt?
Ja, Ethos Triatus Euren, ja.
Genau, Ethos Triatus Euren. War damals ein großer Verein, ne?
Ja, war schon. Wir hatten viele Mitglieder und ich muss sagen, im Jugendbereich, wir waren immer besser wie Eintracht Trier. Ich muss sagen, aber nur bis zur B-Jugend, weil dann kamen die Leistungsbereiche bei Eintracht Trier, also die hatte in der Region keiner gehabt und da habe ich auch in der B-Jugend, der zweite B-Jugend, ja, habe ich auch dann zu Eintracht Trier gewechselt, damit ich, wie heißt das, auch weiterkommen kann im Fußball.
Genau. Du hast ja dann für Eintracht Trier 3 Jahre lang ja auch gespielt, 98 Spiele absolviert, habe in der Wikipedia mal nachgeschaut. Dann bist du zu Darmstadt gewechselt, SV Darmstadt, die waren damals schon in der zweiten Liga, hast dort auch ein Jahr gespielt und bist dann zum FSV Salmrohr gegangen. Das ist ein Verein hier in der Nähe, der war übrigens auch mal in Deutschland sehr bekannt gewesen ist als die Macht vom Dorf, Andreas, richtig?
Die Macht vom Dorf, und das jährt sich jetzt übrigens zum 40. Mal, wenn wir im Volkshorn auch noch drüber berichten, im Juni 86 sind sie aufgestiegen, damals durch ein 2:2 gegen Kickers Offenbach, und Salmrohr hat dann noch eine Saison in der zweiten Bundesliga gespielt, in der einklassigen zweiten Bundesliga gespielt.
Als wirklich ganz kleiner Verein aus einem kleinen Ort, ne?
Als, wie hat mein Journalistenkollege recherchiert, bislang der einzige Ort in der zweiten Liga ohne Ampel. Also das zeigt ja auch, wie klein dieser Ort ist, dann gibt es keine Verkehrsampel.
Und dann bist du zur Eintracht Trier gegangen, 1997, und dann seitdem DFB-Pokal. Ihr spielt, ihr werft Unterhaching raus, es kommt zum Spiel gegen Schalke. Wer hat denn eigentlich alles damals mit dir mitgespielt? Du warst ja nicht der Einzige. Ich meine, so ein Team besteht aus 11 Leuten.
Ja, Milosevic, noch mehr. Vito Milosevic, Daniel Istonat, Sven Teichmann, Ermin Lulvic, Marek Çakın, Dirk Fengler. Da waren so viele Leute, Smirnov war dabei, also Benji war dabei. Also wir hatten einfach eine geile Truppe. Also da hat es einfach Spaß gemacht, die Woche schon über zu arbeiten mit den Jungs und natürlich dann so Spiele zu genießen.
Kannst du dich noch an dein Tor erinnern, damals vom 1:0 gegen Schalke?
Ja gut, so weit vergisst man ja nicht. Also da bekomme ich von Marek Çakın den Ball gespielt, nehme mit der Brust an und schieße dann mit dem Außenriss ins Tor. Also das ist, so weit vergisst man natürlich nicht.
Was war das damals für ein Gefühl, gegen Schalke ein Tor zu schießen?
Ich sag mal, wenn man so am Spielen ist, man will das Spiel halt irgendwie gewinnen, egal gegen wen es ist, ob es ein Bundesligist, ob es ein C-Ligist ist, ist egal, man will einfach das Spiel gewinnen. Und wir hatten bis zu dem Zeitpunkt, hatten wir einfach gemerkt, dass wir das Spiel gewinnen können. Und so haben wir dann natürlich auch gespielt. Und wie gesagt, wir sind auch das Spiel war verdient weitergekommen.
Und dann kommt das Spiel gegen Dortmund. Und Alexander, du hast im Archiv nachgeschaut, wir haben tatsächlich eine Art Zusammenfassung des Spiels, ne?
Ja genau, das Ganze liest sich quasi wie ein moderner Ticker mehr oder weniger. 3. Minute, Andreas Möller sieht nach einer Rangelei mit Eintracht-Kapitän Peter Seufert die gelbe Karte. Fortan ist der Nationalspieler der Buhmann für die 17.000 Fans im Moselstadion. 8. Minute, erste Chance für Trier, der Kopfball Marek Çakın, nach Freistoßflanke Muchka streift die Latte des Dortmunder Gehäuses. 9. Minute, fast im direkten Gegenzug, verpasst Jörg Heinrich per Direktabnahme nur um Zentimeter den Kasten von Daniel Istonat. 21. Minute, Werner Heinzen geht nach Doppelpass mit Rudolf Muchka auf und davon. Den tödlichen Pass zu Çakın fängt BVB-Libero Kohler mit letztem Einsatz ab. 37. Minute, das 1:0. Peter Seufert nimmt dem Portugiesen Sousa im Mittelfeld den Ball ab, lässt 3 Dortmunder aussteigen und schickt Rudi Tömmes steil.
Und dann kommt Rudi Tömmes ins Spiel.
Dann komme ich ins Spiel, ja. Peter Seufert weiß ich ganz genau noch, erobert den Ball im Mittelfeld, spielt den Ball, spielt einen sehr guten Schnittstellenpass, genau im Rücken von Sauerland, und der läuft mit mir, also ich versuche noch ein bisschen dran zu kommen, ziehe noch ein bisschen, aber wo ich den Ball am Fuß hatte und mir dann noch der Torwart entgegenkam, wusste ich genau, dass der Ball, der geht rein, also das war einfach sicher, dass der reingeht.
Und der geht rein und ich glaube 17.000 Zuschauer im Trierer Moselstadion sind aus dem Häuschen.
Zumindest die Trierer, da haben wir ein paar Dortmunder, die waren nicht so begeistert. Okay. Und ja, es war in der ganzen Region, das war ein Wahnsinn. Das wurde ja auch damals auch von uns vom Volksrund gehypt. Es gab natürlich auch andere Medien, RPR hat damals stark berichtet. Wer hat dich damals alles interviewt, Rudi? Der Töpperwien war, glaube ich, hier, ne? Die Sportreporter-Legende Nummer 1 in Deutschland. Das ist ja schon ein Ritterschlag, wenn der Rolf Töpperwien einen interviewt hatte. Ne?
Es ist ja sogar live übertragen worden,
genau.
Das Spiel, ne?
Ja, das ist live übertragen worden, aber auch, weil ich bin ja, glaube ich, irgendwann um die 80. bin ich ausgewechselt worden, und was da auf einmal in Medienrummel um die Bank von uns war, also habe ich noch nie gesehen. Also das war schon Bundesliga, Champions League reif.
Man sieht auf dieser Aufzeichnung dieses damaligen Spiels, kann man im Internet nochmal finden, man sieht, wie du, nachdem der Ball ins Tor kullert, du drehst dich weg, läufst quer über dessen Platz, bleibst dann stehen und hast eine Hand nach oben gestreckt, mit dem Zeigefinger, und bleibst da so wie zur Säule erstarrt. Ja. Was hat es denn da auf sich gehabt? Also während die anderen Spieler der Eintracht auf dich zustürmten.
Also ich habe oft so gejubelt, wenn ich ein Tor geschossen habe. Da war was ganz Besonderes, und das war einfach, ich wollte erst laufen und habe gesagt, nee, bleib einfach stehen, mach die Arme hoch, egal was. Aber lass dich einfach feiern oder lass uns feiern in dem Moment. Und wie gesagt, das war ein super Spielzug von Peter Seufert und mir. Also das hat einfach alles gepasst.
Aber danach sind ja noch 2 weitere Tore gefallen. Alexander, wie ging es denn dann weiter in diesem Spiel?
Ja, 49. Minute, das 2:0. Das Trierer Störfeuer in der Dortmunder Hälfte hat Erfolg. Richter düpiert Heinrich, passt zu Tirmes, der den Ball zweimal auf dem Kopf tanzen lässt, ehe er von René Schneider im Strafraum umgesäbelt wird. 11 Meter. Torjäger Marek Chakong setzt das Leder hart und platziert in die von ihm aus gesehen rechte untere Ecke, unerreichbar für Klos. 53. Minute, der Anschlusstreffer für Dortmund. Vito Milosevic klärt vor Heiko Herrlich zur Ecke. Die bringt Möller herein, exakt auf den Kopf von Jürgen Kohler, der sich im Luftkampf gegen Chakong durchsetzt und Eintracht-Keeper Daniel Istunat keine Chance lässt. 2:1. 85. Minute, die Eintracht igelt sich mehr und mehr ein. 90. Minute, die letzte Torchance. Heinrich verfehlt mit einem Kopf bei das Ziel. Ausschluss, Feierabend. Der Champions-League-Sieger ist geschlagen. Mit hängenden Köpfen schleichen Möller, Kohler und Co. vom Feld. Die Eintracht-Pokalhelden lassen sich feiern.
Ja, Kohler, Jürgen Kohler, damals Weltmeister, hat mit Deutschland die Fußball-WM gewonnen. Und der ist in Trier und verliert gegen Rudi Tömmes. Muss man so auszudrücken, überspitzt formuliert. Wir lieben ja Zuspitzungen.
Ja, trotzdem, nochmal, der hat gegen Eintracht Trier verloren. Und war nicht nur Kohler, also da hat noch Cesar Sosa, da waren italienische Nationalspieler auf dem Platz gestanden. Da hat vorne Herrlich gespielt, Steffen Freud hat mitgespielt, Klose, waren alles deutsche Nationalspieler, Möller, mehrere Nationalspieler, die auf dem Platz gestanden haben. Aber an dem Tag waren sie leider chancenlos.
Du hast es schon erwähnt, es hat sich schon nach dem 1:0 deine Traube entwickelt an Journalisten, Pressevertretern um euch herum. Was habt ihr denn damals empfunden, als dann der Schlusspfiff gefallen ist?
Pure Freude war das. Also die Zuschauer kamen auf den Platz. Das war einfach nur pure Freude für Trier, sage ich mal.
Was bringt dem Verein so ein Ereignis? Also merkt man dann auf einmal, okay, jetzt kommen auf einmal deutlich mehr Leute zu den Spielen oder deutlich mehr Eintritte in den Verein?
Wichtig war, glaube ich, erstmal die finanzielle Geschichte. Ne? Je weiter du kamst, desto mehr Gelder kamen auch in die Kasse, was ja für den Verein auch wichtig ist, weil das sind Gelder, mit denen man, sag ich mal, vorher nicht plant. Aber wenn sie kommen, umso schöner ist es.
Und es geht heute noch um wesentlich mehr, auch verhältnismäßig um wesentlich mehr Geld. Dann nehme an, du würdest jetzt die erste Runde überstehen im DFB-Pokal. Dann wärst du schon im Bereich von Zuschauereinnahmen über den DFB von einer knappen 500.000 plus die Eintrittsgelder. Also das wäre schon enorm, muss man echt sagen. Ne?
Ja, und danach wart ihr auf einmal schlagartig bekannt in ganz Deutschland. Wir haben natürlich damals auch groß berichtet bei uns im Trierischen Volksfreund. Ich habe auch nochmal gesehen, wir hatten damals auch eine Presseschau. Bild befördert Triers Spieler zu Eurokillern. Die Frankfurter Rundschau beschreibt das Pokal-Husarenstück der Eintracht als eine herbstliche Überraschung unter strahlender Sonne. Ein Tollhaus, in dem die Fans euphorisch ihre Helden feierten, schrieb damals der Kölner Express. Ja, und dann ging es ja weiter. Ihr habt ja dann noch Mannheim rausgeworfen, steht dann im Halbfinale dieses Pokalwettbewerbs. Nur noch ein Sieg und ihr würdet im Finale spielen in Berlin im Olympiastadion. Und dann habt ihr ja noch eine besondere Einladung bekommen damals. Und zwar wart ihr damals beim damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl eingeladen. Wie ist denn das passiert?
Ja, wie ist das passiert? Wir haben einfach eine Einladung bekommen. Die haben wir natürlich gerne angenommen und war ja auch für uns sehr interessant, mal einen Bundeskanzler kennenzulernen. Und muss sagen, war ein schöner Tag. Da war ich mit Dirk Fengler. Also das war schon sehr interessant, das Ganze mal zu sehen, ne, wo die Leute arbeiten, die Land regieren und was da für Schutz rundherum war. Das war schon sehr interessant, alles mal zu sehen.
Müssen echt tolle Tage und Wochen gewesen sein damals. Ihr habt euch aber auch natürlich weiter vorbereitet. Ihr hattet ja auch den regulären Ligabetrieb. Der läuft ja unabhängig davon dann weiter. Und dann steht dann dieses Spiel an gegen den MSV Duisburg, Halbfinale. Andreas, hast du das noch so in Erinnerung?
Ja, ich war damals halt als freier Mitarbeiter damals im Stadion, stand dann auch beim Elfmeterschießen hinter dem Tor, kann mich noch genau daran erinnern, wie der Daniel Istunat dann, im Nachhinein muss man sagen, hat schon seine Angst vor dem Elfmeter so ein bisschen ihm angesehen. Und ich hätte eigentlich auch Angst gehabt vor dem Duisburger Torwart, der Thomas Gill, weil der hat so ganz tiefe Augen gehabt und dem hätte ich nachts nicht begegnen wollen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also von daher habe ich Verständnis dafür, dass der Daniel den verschossen hat. Aber ihr hattet natürlich auch, das war ja die Verlängerung des Elfmeterschießen sozusagen. Und das hängt dem Daniel natürlich bis heute so ein bisschen nach. Das Ganze war halt dann Pech im Endeffekt. Was man halt sagen muss, wenn ihr gegen Duisburg weitergekommen wäret, ihr wärt ja schon im internationalen Wettbewerb gewesen. Die Regelung wäre ja damals so ein bisschen anders und das wäre auch nochmal ein Riesending gewesen, unabhängig von dem Ausgang des Finales nach Berlin, wohin euch ja wahrscheinlich 10.000, 15.000 Trierer begleitet hätten. Das wäre unfassbar gewesen, muss man echt sagen.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, so Daniel Istunat kann man einfach sagen, in der ganzen Runde vom Pokal, der hat so gut gehalten, Also wir müssen überhaupt dankbar sein, dass der so gekippt hat, dass wir überhaupt so weit kamen. Also wie gesagt, das ist nicht immer nur einer. Er hat ja zwar den Elfmeter verschossen, aber das hätte können jedem passieren. Aber ja, was der vorher geleistet hat, dass wir überhaupt im Halbfinale stehen, das muss man auch mal erwähnen.
Das muss ja wirklich auch dramatisch gewesen sein, das Spiel damals. 90 Minuten gespielt, ihr schießt, glaube ich, kurz vor Schluss den Ausgleich. Die Duisburger hatten geführt. Dann gibt es 30 Minuten Verlängerung. Und dann das Elfmeterschießen, was eigentlich regulär nach jeweils 5 Schüssen eigentlich zu Ende gewesen wäre. Mhm. Aber da stand dann immer noch kein Sieger fest.
Da stand kein Sieger fest. Und wie gesagt, dann ist es, wir haben uns schon gegenseitig angeguckt, weil wir selber sehr nervös waren beim Elfmeterschießen. Ich weiß nicht genau, mit Werner Heinzen. Also wir haben immer, ich habe gesagt, geh du, schießt du. Schießt du. So, dann irgendwann habe ich so nach vorne geschoben. Da war er schon mal dran, da ist schon mal weg. So, da war schon so, die Anspannung war schon da, was du überhaupt jetzt erreichen kannst. Ne? Das ist aber, wie gesagt, Elfmeterschießen gehört auch ein bisschen Glück dazu. Und das hatte man an dem Abend, hatten wir es halt nicht.
Ich kann mich auch erinnern, diese gähnende Leere, die auf einmal dann im Stadion geherrscht hat. Die paar hundert Duisburger hatten dann gefeiert, aber auch die waren ein bisschen, waren auch schon zu folgender Stunde, ich glaube, die waren auch total müde und total fertig, war eigentlich jeder fertig. Die einen waren dann noch deprimiert und die anderen konnten sich gar nicht richtig freuen. Also es war irgendwie eine unfassbare Atmosphäre. Ich meine, das Stadion wäre explodiert, wenn die Eintracht das gewonnen hätte und so, ja, so dicht dran an diesem Megatriumph, so dicht dran nach diesen tollen Siegen und dann, es ist halt immer so im Sport, du kommst weit und das ist ja auch bei Olympia so, da hast du dann die Silbermedaille, die wird dann ein bisschen in die Tonne kloppen dann da. Ne? Das, im Nachhinein wärst du vielleicht besser gegen Unterhaching ausgeschieden dann da. Ne? Also gut, wobei die anderen Sachen sind ja auch hängen geblieben, die anderen Spiele. Ja. Aber der Schmerz ist dann umso größer, je weiter du kommst dann und da ausschaltest.
War trotzdem eine schöne Reise.
Ja. War trotzdem eine schöne Reise, genau. Ne? So behält man das dann immer in Erinnerung, genau. Aber Eintracht Trier hat ja dann auch die nächsten Jahre immer wieder für Aufsehen gesorgt. Vom Pokalschreck hat man dann gesprochen, wenn man den Verein erwähnt hat. Er hat ja auch immer wieder in diesem Wettbewerb mitgespielt. Warum war Trier eigentlich immer so für Überraschungen gut?
Ja, ich sag mal, Pokal ist es oft so, dass der kleinere Verein unterschätzt wird. Nur der kleine Verein, wie wir es damals waren, ich kann auch 1860 München ansprechen, die damals unter Lorand Bundesliga auch gespielt haben. Die haben mal 2-1 auch gewonnen. Da habe ich auch beide Tore geschossen. Da wirst du immer mal so ein bisschen erstmal belächelt. Ne? Ich habe noch zu Hause einen Zeitungsbericht, wo Loran schreibt, ah ja, wir werden das Spiel ernst nehmen und dann ist das schnell erledigt mit dem Pokalschreck. Ja, aber so ist leider nicht gelaufen. Ne? Der Pokalschreck war wieder da, hat wieder zugeschlagen und so sind sie wieder nach München nach Hause gefahren.
Du hast ja mit 36 Jahren deine Karriere als Berufsspieler beendet. Hättest du nicht länger spielen können oder macht das dann der Körper einfach nicht mehr mit?
Nee, also ich hatte schon Probleme mit den Knien. Also ich muss auch sagen, also ging auch nicht mehr, also so zu quälen, sag ich, durch die Vorbereitung alles und das hätte auch nichts gebracht. Also wenn der Körper sagt irgendwann oder du merkst, nee, bringt nichts mehr, dann muss man einen Schlussstrich ziehen, egal wie bitter es ist, aber man muss es machen.
Aber ab und zu mal kicken geht doch.
Ja, ich habe ja danach noch bei meinem Heimatverein in Erang gespielt. Dann habe ich in Mering noch gespielt. Ich habe noch in Sürzenich gespielt. Also so ein bisschen habe ich immer noch mitgekickt. Aber ich sag mal so, auf dem Leistungsstand wie jetzt damals in der Regionalliga, das war nicht mehr möglich.
Nee, das ist vollkommen klar. Und du hast ja wirklich auch deine Milch gegeben, wie man so sagt. Und ja, ich glaube, heute geht gar nichts mehr. Ne? Du bist dann auch zu angeschaut. Du stehst ja immer noch regelmäßig auf dem Platz, jetzt als Trainer des FSV Salmrohr. Und du bleibst dem Fußball ja weiter fest verbunden. Das ist ja sehr gut und sehr wichtig dann auch.
Das stimmt.
Genau, Trainerkarriere. Also man ist erst Spieler, dann Trainer. Heute beim FSV Salmrohr, den wir vorhin ja schon mal erwähnt haben, ne, die Macht vom Dorf. Wie geht's denn da eigentlich aktuell?
Ja, wie gesagt, ist natürlich was ganz anderes wie jetzt. Ich war jetzt die letzten 8 Jahre war ich in Elversberg, habe da Regionalliga bis zweite Liga, Aufstieg, alles mitgemacht und da wird natürlich sehr professionell gearbeitet. Wenn man dann, sage ich jetzt mal, in wieder einen kleineren Verein kommt und Bezirksliga, sage ich mal, ist ja wieder ein Riesenschritt zurück. Da muss man sich erstmal selber, wie sag ich mal, ordnen, damit du nicht da so arbeitest, wie du im Profibereich gearbeitet hast, weil das ist was ganz anderes. Wenn die haben Geld bezogen, die Jungs da machen das Hobby und deswegen muss man schon da sich enorm umstellen.
Fast 30 Jahre lang ist das jetzt her, als damals Eintracht Trier bundesweit in den Schlagzeilen war. Ich weiß noch, wir hatten damals einen Beitrag, der war übertitelt mit "Ganz Fußball Deutschland jubelt mit Trier". Wann werden wir es denn wieder erleben, dass ganz Deutschland über Trier oder eine andere Mannschaft, vielleicht Salmrohr oder den FC Bitburg oder einen anderen Verein hier aus der Region nochmal so jubelt?
Also man muss sagen, das war damals eine richtig starke Mannschaft, die ihr da hatte. Du hast die Namen aufgezählt, ob das Chacon war, ob das Werner Heinzen war, ob das Rudi Tömmes natürlich war, Ischtunat war, der damals als junger Torwart von Bayer Leverkusen kam, um jetzt nicht nochmal alle aufzuzählen. Da ist mit Verlaub die aktuelle Mannschaft, die auch in der Regionalliga spielt, aber die jetzt im unteren Mittelfeld der Regionalliga, sind wir froh, dass sie wieder in der vierten Liga spielt. Da ist sie noch ein gutes Stück weit entfernt. Ich traue ihnen sicherlich zu, A, den Pokal jetzt zu gewinnen, den Rheinland-Pokal, und B, vielleicht an einem guten Tag einen schlechten Zweitligisten zu besiegen. Aber dass das jetzt nochmal so explodiert, dafür ist der Fußball, der hat sich so weit entwickelt, so weit auseinandergezogen, dass du dann als Regionalligist in der kommenden Saison einen Bundesligisten ausschalten würdest, da ist die Wahrscheinlichkeit äußerst gering. Und das ist, was sich da jetzt in dem Fußball die letzten 30 Jahre alles getan hat, das ist, Rudi wird es, glaube ich, bestätigen, ausgeschlossen ist nichts, um Gottes Willen. Es gab in den vergangenen Jahren auch wieder, immer wieder im DFB-Pokal Überraschungen, aber dann meistens auch durch Drittligisten. Die dritte Liga ist auch eine wahnsinnig starke Liga. Und jetzt Salmrohr, ich meine, Salmrohr wäre jetzt nochmal froh, wenn sie nochmal in die Rheinlandliga kämen. Salmrohr ist auch vieles möglich, hatten auch als Rheinlandligist schon am DFB-Pokal teilgenommen. Bitburg, okay, wunderbar alles, aber diese Dimension, boah, ich
weiß, die nächsten Jahrzehnte. Wunder gibt es ja immer wieder. Und wir haben natürlich auch noch mehr Material zu dieser damaligen Erfolgsstory. Fotos und Artikel, die findet ihr alle in den Shownotes oder auf volksrund.de/Porta.
Rudi, Andreas, vielen Dank, dass ihr da wart.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Absolut gerne, vielen Dank, ich habe zu danken.
Und ihr könnt uns natürlich auch wie immer gerne schreiben an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.